Gesund und happy, der Präventions- und Gesundheitspodcast 50+.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Gesund und happy. Heute unter dem Motto auf den Zahn gefühlt. Und da wird der ein oder andere wahrscheinlich gleich sagen, okay, logisch, um was es da geht. Mit Sicherheit nicht um die Füße. Nee, um die Zähne ist klar. Und das wollen wir in den nächsten paar Minuten für euch, für Sie mal ein bisschen genauer anschauen, was denn da also alles wichtig ist, was momentan sich verändert hat, eventuell auch in der Medizin. Und vielleicht auch den einen oder anderen schönen Tipp einfach weitergeben. Mhm. Und Seba, ich glaube, wir schauen uns das ganz, ganz genau an, ne? Auf den Zahn gefühlt, im wahrsten Sinne des Wortes.
So ist es. Und wir haben wirklich zwei ganz, ganz tolle Gäste. Zum einen freue ich mich auf Professor Dr. Med. Dent, Stefan Fickel. Er ist Zahnarzt aus Tradition heraus, muss man schon sagen. Da war der Opa und auch der Papa auch schon Zahnarzt und hat Stationen in München, in New York gemacht. Und er ist wirklich ein weltweit anerkannter Spezialist für Implantologie und Parodontologie. Und der zweifache Familienpapa ist auch Autor. Das heißt, er hat, da haben wir bei ihm auch ein bisschen geklaut, ein Buch geschrieben, das da heißt Auf den Zahn gefühlt, wo man ja da mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken kann. Und wir haben aber noch einen Gast, Michi.
Ja, Tobias Krupka. Ein Mensch, der also gerne an den Zähnen arbeitet zum einen und zum anderen auch gern Tennis spielt, das weiß ich. Aber das macht, glaube ich, der Professor auch und ich auch noch. Und die Verbindung auf dem Sport zum Zahnarzt ist die, dass man sagt, okay, man kann diese Dinge natürlich auch ein bisschen persönlich besprechen. Also dementsprechend ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt, wenn Sie da in der Zukunft so ein bisschen beim Sport darauf achten, vielleicht dann auch auf die Menschen zu achten, die in Ihrer Umgebung sind, die vielleicht medizinisch bewandert sind. Herr Krupka ist das natürlich auch. Ich habe mir mal geguckt, was er alles Mögliche so in seinem Leben unter anderem gemacht hat. Also Weichgewebe, Gewebskorrekturen, Implantologie für Fortgeschrittene war zum Beispiel ein Thema. Therapieentscheidungen, Implantologie gehören schon ein Thema, das ein bisschen tiefer geht, im wahrsten Sinn des Wortes. Sie haben sich mit der zahnärztlichen Inhalationssedierung, da werden wir später nochmal fragen, was das ganz genau ist, behandelt. Mhm. Und natürlich auch sehr mit den chirurgischen Dingen, die den Zahnarzt in der einen Seite klassisch natürlich beschäftigt, aber eben auch in der Tiefe als Experte noch viel, viel mehr. Und er ist auch hier Zahnarzt in Franken, in Bayern. Und einer in der Praxis, der viele, viele Patienten, wir haben es vorhin im Vorgespräch schon gesagt, beglückt in Anführungszeichen mit seinen flotten und professionellen Händen. Herzlich willkommen, ihr beide.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Wir freuen uns, dabei zu sein.
Schön. Wir haben gleich eine Frage, die ich einfach mal so ein bisschen ganz allgemein reinschmeiße. Also das ist jetzt wirklich was Einfaches. Ihr könnt es euch gerne aufteilen, die Antwort. Was sind die grundlegenden Schritte einer effektiven Zahnpflegeroutine? Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen banal, aber vielleicht sollte man das einfach nochmal zum Start so ein kleines bisschen auffrischen.
Ja, ich glaub, das Allerwichtigste ist prinzipiell erstmal, dass man es macht. Denn wir wissen so, der durchschnittliche Deutsche putzt circa 30 Sekunden einmal am Tag seine Zähne. Ui. Also ich kann die Frage sehr einfach beantworten. Zweimal 2 Minuten und auf alle Fälle versuchen, alle Zahnoberflächen zu erreichen. Da wäre schon mal sehr viel gewonnen.
Da helfen heute sehr oft die elektrischen Zahnbürsten, dir mit einem Timer schon Zeiten vorgeben, in welchen Bereichen kann ich wann, wie arbeiten, sodass also 2 Minuten schon zu erreichen sein sollten.
Okay. Muss ich mal kurz nachfragen. Frauen sind ja immer ganz neugierig bei den Zahnoberflächen. Heißt das jetzt, ich sage mal so, dass das das Vordere, damit das strahlende Lächeln erhalten bleibt, oder heißt Zahnoberfläche eher so jetzt die Kaufläche und die Innenseiten?
Na, mit Zahnoberflächen meint man eigentlich alle Flächen eines Zahnes, die in irgendeiner Form in die Mundhöhle ragen. Und wir kennen das vielleicht so von den Kindern, die kennen ja diese Kai-Technik, ja, Kauflächen, Außenflächen, Innenflächen. Und das sind eigentlich die 3 Flächen, die es zu bearbeiten gibt. Oft ist die Innenfläche, ja, die schwierigste. Stellen Sie sich den hintersten Backenzahn von innen unten an der Zunge vor. Wenn man da mal mit so Färbetabletten anfärben würde, wie viel Deutsche wirklich den putzen, dann wird man erschrecken, wie selten dieser Zahn auch wirklich eine Zahnbürste sieht. Und auch, was nicht ganz unwichtig ist, ist die Flächen, wo die Zähne in Kontakt stehen, die sogenannten Approximalflächen, auch die müssen gereinigt werden, aber da kommen wir vielleicht noch drauf.
Mhm. Genau, das sind die Stellen, die bei der Kai-Technik zunächst eigentlich erstmal nicht genannt werden. Das sind auch die Stellen, die am schwierigsten zu erreichen sind. Da reicht die klassische Zahnbürste nicht mehr aus. Da ist Zahnseide oder in breiteren Zwischenräumen vielleicht ein Bürstchen für den Zwischenraum einzusetzen, sodass auch da Plaque, sprich Beläge, die vom Essen von abgeschilferten Schleimhautzellen übrig bleiben, tatsächlich entfernt werden können.
Da haben wir ein gutes Thema, diese Zahnbürstchen, die haben ja, gibt es ja die unterschiedlichsten Marken und es gibt ja unter anderem welche, die auch Farben haben. Also ich benutze die zum Beispiel mit den verschiedenen Farben. Woran erkennt man denn, welche Dicke von den Zahnbürsten dann für einen optimals geeignet sind? Also man kann ja da, glaube ich, auch vieles falsch machen, entweder wenn man zu dünn oder zu dick wählt zum Beispiel.
Also vielleicht muss man es nochmal unterscheiden. Ich glaube, es geht jetzt um die Zwischenraumbürsten. Mhm. Das heißt also die Bürsten für die Zwischenräume, die ja eigentlich nur sinnvoll sind, wenn das Zahnfleisch den Zwischenraum nicht mehr ausfüllt. Dann würden wir die heute als Zahnärzte Patienten empfehlen. Aber jemand, bei dem das Zahnfleisch praktisch den Raum zwischen den Zähnen ausfüllt, da würden wir die eher nicht empfehlen, weil dann putzt man sich das eher weg. Das heißt also, diese Bürsten gehören eigentlich beim Zahnarzt oder bei der Zahnhygiene jedem individuell angepasst. Das heißt, man kann jetzt nicht pauschal sagen, welche Farben sind gut. Oft gilt so ein bisschen die Maxime, das soll ein bisschen wie ein Pfeifenreiniger funktionieren. Das heißt, es soll nicht zu locker durchgehen, ja. Es soll aber auch nicht zu hart durchgehen, weil sonst geht was am Zahn und vielleicht auch am Zahnfleisch kaputt.
Bevor wir das Thema vertiefen, weil viele sagen dann so, ach ja, Zähneputzen ist eigentlich gar nicht so schwer, aber wir haben ja gerade gehört von Ihnen, viel zu wenig Deutsche putzen ausreichend und es ist ja nicht nur wichtig für die Gesundheit im Mund, sondern die hat ja auch Auswirkungen auf unseren ganzen Körper, ne? Also wir sollten beim Zähneputzen immer im Blick haben, quasi von Kopf bis Fuß tun wir uns da eigentlich was Wichtiges.
Ja, also das Zahnfleisch ist eine Körperoberfläche, die genauso gepflegt gehört wie die restliche Körperoberfläche auch. Jeder wird sich normal waschen, Hände waschen zum Entfernen von Bakterien, war die letzten 2-3 Jahre ein besonders aktuelles Thema. Auch die Mundoberfläche, sprich die Schleimhäute, gehören natürlich gereinigt. Verletzungen der Schleimhäute oder auch einfach das dauerhafte Anlagern von Belägen sorgt natürlich für ein gewisses Eindringen von Keimen, durchaus auch in die Blutbahn. Das heißt also, nicht nur lokal eine Entzündung des Zahnfleisches kann entstehen, sondern auch im Körper gestreut können Bakterien sich verteilen, können sich ansiedeln.
Und das hat natürlich dann eventuell schon schwere gesundheitliche Folgen auf Dauer, ne, die dann dadurch entstehen können.
Also wir wissen zum Beispiel, nur als Beispiel, bei einer manifesten, also bei einer schweren Parodontose ist die Entzündungsfläche, die sich bildet, so groß wie eine Handinnenfläche. Und es ist echt krass, weil man muss sich mal überlegen, okay, wenn Sie mit so einer entzündeten Fläche auf der äußeren Haut ins Krankenhaus gehen, die legen Sie ja für eine Woche auf Station mit Antibiotika, ja, in die Vene. Also so gesehen, es ist nicht ganz irrelevant. Es gibt mittlerweile Forschungen, wir haben in Würzburg Forschungen dazu gemacht, zum Beispiel, wenn wirklich, wie der Dr. Hucker gesagt hat, wenn sich Bakterien in die Blutbahn hineinlagern, kann es wirklich sein, dass zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen verstärkt werden, bei Frauen zum Beispiel deutlich mehr Frühgeburten und Schwangerschaftskomplikationen passieren. Also somit ist eben die gute Mundhygiene sehr, sehr wichtig.
Da würde ich gerne auch noch beim anderen Thema einhaken, Herr Lein, das trifft Sie ja auch. Ich glaube, Sie sind doch Raucher, oder?
Ja, so ein bisschen.
Ein bisschen noch Raucher, ein On-and-Off-Raucher, ein Gelegenheitsraucher immer wieder mal.
Ne? Also abends mit dem, also jetzt kommt das andere Böse mit dem Weinchen, ja, okay. Oh, gleich zwei
Sachen. hat denn das Rauchen auch irgendwie eine Auswirkung auf die Zahngesundheit und natürlich auch auf die Zahnschönheit, sage ich jetzt mal?
Also ich würde sagen, bei Rauchen gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Rauchen ist schlecht. Tut mir leid für die schlechten Nachrichten. Leider ist sogar, wie ich es jetzt gerade gehört habe, gibt es sogar noch eine potenzierende Wirkung mit Alkohol interessanterweise,
insbesondere auch auf
Schleimhäute. Also die Kombination Rauchen und Alkohol ist vielleicht wirklich nicht so richtig zu empfehlen. Insbesondere der Mund scheint eine Schwachstelle zu sein, weil man weiß ja erstens mal, gibt es eine Art systemische Wirkung durch das Rauchen, also das Nikotin lagert sich in der Blutbahn ab. Aber wir haben noch eine zusätzliche Wirkung im Mund. Im Mund ist praktisch der Rauch ja direkt auch noch auf den Schleimhäuten. Wir rauchen ja mit dem Mund, wir inhalieren ja mit dem Mund. Und das hat Konsequenzen für die Mundgesundheit. Ja, das heißt also, wir wissen viel mehr Parodontose, zum Beispiel bei Rauchern, deutlich schwerer zu behandelnde Fälle. Und natürlich auch ein großes Problem, was wir schon sehen, ist eine maligne, eine bösartige Erkrankung der Schleimhäute durch diese doppelte Wirkung des Nikotins.
Auch der optische Aspekt des Ablagern der Nikotin, der Rauchbestandteil auf der Zahnoberfläche, führt ja durchaus auch zu ästhetischen Verfärbungen. Also auch da ist neben der rein medizinischen Wirkung ein optischer Effekt zu befürchten.
Also gut, nur noch Wasser. Gut, alles in Ordnung, ich habe es verstanden.
Er hat gesagt, nur noch Wasser, übers Rauchen hat er überhaupt nicht gesprochen.
Nein. Das ist ja wirklich bei mir, will ich, also, ist egal. Ja, Sie haben ja absolut recht, ich weiß das ja auch im Prinzip und ich kann nur sagen, Asche auf mein Haupt, das passt ja auch wieder. Aber so viel ist es ja zum Glück nicht. Gehen wir mal zu dem Thema professionelle Zahnreinigung. Das ist so ein Ding, das mich auch nochmal sehr, sehr interessiert. Früher, ja, sage ich mal so vor 30 Jahren, also ich bin ja auch schon ein bisschen älter, da war das gar nicht so das große Thema oder vor 35 Jahren dann irgendwann wurde es mehr. Inzwischen haben, glaube ich, sehr viele, ja, sagen wir mal, diesen Grundsatz verstanden, diese professionelle Zahnreinigung machen zu lassen. Wie oft sollte man die aus der unterschiedlichen Sicht machen lassen?
Also generell ist natürlich einfach das regelmäßige Erscheinen beim Zahnarzt mit der Kontrolle das, worauf es ankommt. Also die Patienten sehen wir sehr gerne zweimal im Jahr und wenn möglich gerne in Verbindung mit einer professionellen Reinigung, wenn es denn nötig ist. In vielen Fällen ist einfach die Ablagerung von, sei es Plaque oder eben auch anderen Resten in der Mundhöhle ja durchaus gegeben, sodass mit Speichelbestandteilen nach und nach immer wieder Zahnstein sich bildet. Sind die ehemals weichen Beläge dann fest, ist eine Entfernung mit der Zahnbürste, mit der Zahnseide, mit den Interdentalbürsten in der Regel nicht mehr möglich, sodass dann über, sei es eine Entfernung mittels Ultraschall oder auch über weitergehende Maßnahmen, sei es Pulverstrahler, Polituren, also eine professionelle Zahnreinigung, da wieder gesunde, saubere Verhältnisse auf den Zahnoberflächen geschaffen werden können.
Vielleicht noch ein kleiner Nebeneffekt der professionellen Zahnreinigung. Man kann sich vorstellen, so eine Kontrolle beim Zahnarzt, die dauert vielleicht eine Viertelstunde, aber so eine professionelle Zahnreinigung, die dauert in der Regel doch 45 Minuten. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn jemand so 45 Minuten jeden einzelnen Zahn liebevoll begutachtet, da fällt schon alles auf. Und das ist schon auch ein Riesenvorteil der professionellen Zahnreinigung. Das heißt also, kleine Dinge fallen sehr viel früher auf. Und ich meine, das wissen wir in der Medizin, je kleiner eine Sache ist, desto leichter ist sie zu korrigieren. Also das sehe ich fast noch als den größten Vorteil der professionellen Zahnreinigung.
Professor Fickel, jetzt plaudern Sie mal aus dem Nähkästchen. Jetzt haben Sie uns aber alle neugierig gemacht. Was sind es denn da so für kleine Dinge, die Ihnen in der Praxis auffallen, so üblicherweise?
Also natürlich gibt es die zwei großen Erkrankungen im Mund. Das eine ist Parodontose und das zweite ist Zahnkaries und eine Zahnkaries. Und beide Erkrankungen sind interessanterweise langsam voranschreitende Erkrankungen.
Ja, Gott sei Dank.
Ausnahmen, aber in der Regel langsam voranschreitende Erkrankungen. Und natürlich sind Vorstufen immer sehr leicht zu erkennen, sind oft versteckt. Wir haben über diesen Zwischenraum schon gesprochen. Dort liegt sehr oft so eine kleine Vorstufe einer Zahnkaries oder vielleicht zum Beispiel auch einer Parodontose. Und wenn man natürlich jetzt 45 Minuten jeden Zahn betüttelt, ja, dann wird diese Vorstufe ziemlich sicher auffallen. Ja, und die fällt vielleicht in einer Kontrolle nicht so genau auf. Also, und natürlich ist es ganz klar, wenn die Zahnkaries noch sehr klein ist, dann ist sie durch eine sehr kleine Füllung zu lösen. Oder oft ist es sogar manchmal wieder zu mineralisieren. Das bedeutet also, wir müssen gar keine Füllung machen, sondern wir können Prävention machen und diesen entkalkten Zahnschmelz wieder hinbekommen. Und das sind eigentlich die Vorteile.
Thema Implantologie, das ist ja dann, sage ich mal schon, dann der Punkt, wo man entweder durchs Alter oder eben durch eben bestimmte Dinge, die man nicht so gut gemacht hat oder auch genetisch bedingt, das gibt's ja natürlich auch, vielleicht einen Zahn verliert oder zwei sogar. Herr Krupka, ist das ein Fluch oder ein Segen der Medizin? Gibt es dazu Alternativen? Ich habe gelesen, dass inzwischen, glaube ich, 1,3 Millionen Menschen in Deutschland mit Implantaten ausgestattet sind inzwischen. natürlich zunehmend als aktiver Prozess?
Also ich denke, dass die Implantologie, das Einbringen von künstlichen Zahnwurzeln, einfach das Spektrum an Versorgungsmöglichkeiten des Zahnarztes deutlich erweitert hat. Wir hatten im Fall von zahnlosen Patienten mit Prothesen schon sehr lange natürlich Möglichkeiten, auch das wieder zu ersetzen, haben aber mit dem Einbringen von künstlichen Befestigungsmöglichkeiten, für Befestigungsankern, jetzt Optionen, Prothesen in Position zu halten oder, wenn gewünscht, Bezirke, ganze Kiefer, Zahn um Zahn zu rekonstruieren. Es ist in vielen Fällen eine Möglichkeit, einen Zahnersatz wieder fest einzugliedern, ohne dass wir zusätzliche Pfeilerzähne beschleifen müssen, dass wir Schleimhautareale lagern müssen, sodass der Patient in vielen Fällen mit einem deutlich komfortableren Beißen wieder ausgestattet wird.
Also jetzt bin ich, was Implantologie angeht, total unbedarft. Wie lange hält sowas denn?
Also wir würden heute sagen, wenn so ein Zahnimplantat gut gemacht ist und wenn es gut gepflegt wird, ja, das heißt also, wenn eine Nachkontrolle gemacht wird, wenn der Patient es sehr gut reinigt und wenn das nach den heutigen wissenschaftlichen Kriterien so gemacht ist, dass wir sagen würden, ja, das ist gut, dann würde ich mich sogar fast rauslehnen und würde sagen, der Dübel, also das Implantat, das im Knochen steckt und das unter der Schleimhaut steckt, der ist wahrscheinlich was fürs Leben. Die Krone obendrauf, die Zahnkrone, also man unterscheidet ja immer der Dübel, ja, der im Kieferknochen sitzt, und die Zahnkrone obendrauf. Das muss man ein bisschen unterscheiden. Das verstehen oft die Patienten nicht, den Unterschied. Aber es ist ganz wichtig, dieser Unterschied. Und der Dübel, würde ich sagen, wenn er gut gemacht ist, gut gepflegt ist und gut nachgesorgt ist, könnte ich herauslassen, dass er fürs Leben ist. Ja. Die Krone oben, würde ich sagen, ja, das kann immer mal sein, dass die erneuert werden muss, weil die natürlich ständig in Kontakt mit Nahrung, mit was auch immer ist. Ja. Also da sagen wir so vielleicht 10, 15 Jahre die Krone, wobei die neuen Materialien auch deutlich besser sind. Also so würde ich sagen, natürlich, und jetzt muss ich sie wieder in das ansprechen, natürlich würde man bei einem Raucher, würde man sich da vielleicht nicht so rauslehnen, weil wir natürlich da auch zum Beispiel mehr Probleme sehen.
Okay. Alternativen dazu? Gibt es da gute? Oder sagen Sie, okay, Implantat wäre dann schon optimal, wenn man...
Also ich würde es mal andersrum aufzäumen. Die Alternative zum Implantat ist immer der Zahnerhalt. Also bedeutet, vielleicht sogar noch mal einen Schritt zurückgehen, zu versuchen, diesen Zahn, der vielleicht fraglich ist oder der eine schlechte Prognose hat, den vielleicht zu erhalten. Das ist, würde ich sagen, die heutige Alternative, die wir eigentlich haben. Bedeutet also, mit Maßnahmen des Zahnerhaltes zu versuchen, diese Zähne zu erhalten. Das ist oft die größte Problematik, die wir haben, oder ganze Kongresse werden damit ausgestattet, zu fragen, soll dieser Zahn jetzt erhalten werden oder soll er lieber gezogen werden und durch ein Implantat ersetzt werden? Also da streiten sich ein bisschen die Geister. Die klassischen prothetischen Alternativen von früher, weiß nicht, Tobias, was du sagen würdest, eine Brücke, also zwei gesunde Zähne heute zu beschleifen, um einen zu ersetzen. Ich glaube, da haben wir beide Bauchschmerzen, oder?
Ja, also es ist ein bisschen abzuwägen, in welcher Situation ist das Implantat eine zusätzliche Möglichkeit oder vielleicht die bessere Alternative zu dem klassischen Zahnersatz. Ich stimme dem Professor Fickel zu. Es ist der Zahnerhalt, sei es aus parodontologischer Sicht oder zum Beispiel endodontologischer Sicht, also im Rahmen der Wurzelbehandlung, eigentlich immer noch die beste Möglichkeit, den Patienten kauffähig zu erhalten, also ihm sein Beißen weiterhin zu ermöglichen.
Klingt ja super. Wie gesagt, ich bin, was das angeht, Gott sei Dank noch recht unbedarft. Ist das teuer oder beziehungsweise zahlt das die Kasse oder ist das eine private Leistung?
Also es ist sehr unterschiedlich. In Deutschland gibt es ja eine Art Zwei-Kanalsystem. Es gibt die gesetzliche Krankenversicherung und die private Krankenversicherung. Es gibt einen relativ klaren Unterschied. Zahnimplantate werden von der gesetzlichen Krankenkasse nicht übernommen. Und Zahnimplantate werden in der Regel von der privaten Krankenkasse übernommen. Bei der gesetzlichen Krankenkasse ist es aber so, dass der Patient einen Anspruch hat auf einen gewissen Teil, auf Übernahme der Kosten von der Zahnkrone, die da drauf kommt. Teuer würde ich sagen, ja. Es ist sicher kein günstiger Spaß. Schon die Materialien an sich sind extrem teuer. Also Beispiel so ein Zahnimplantat, schon allein im Einkauf liegt wahrscheinlich zwischen 200 und 300 Euro. Also nur dieser künstliche Dübel, ne, im Einkauf. Also ja, es ist kein günstiger Spaß. Aber wenn man jetzt dann, finde ich mal, das dann auf die Lebensdauer rechnet, dann würde ich vielleicht sagen, ja, wenn man es mal dann pro Jahr an Ausgabe anschaut, dann ist es vielleicht doch wieder erträglich.
Ja, und dann ist aber eigentlich vielleicht ganz interessant, das finde ich jetzt gut, was Sie gerade gesagt haben, wenn man dann den Zahnerhalt davor nochmal sieht, also ne, das ist ja das große Thema. Also bei mir zum Beispiel wurde mal eine Revision gemacht, kann ich mich daran erinnern. Und das hat dazu geführt, dass ein Zahn eben erhalten werden konnte. Da gab es schon mal eine Wurzelbehandlung, wurde dann nochmal untersucht und nochmal bearbeitet, in Anführungszeichen, ist gesund. Und dann ist ja das der Schritt davor, wo man heutzutage viele Möglichkeiten hat, um dann eben vielleicht diesen Weg zu verhindern. Schwieriges Thema, sag ich mal, das mir in Anführungszeichen so bewusst bei noch keinen der vielen Zahnärzte, die ich kennenlernen durfte in meinem kurzen Leben, über den Weg gelaufen ist, nämlich das Thema Krebsvorsorgeuntersuchung von Zunge, Hals und Rachen. Wir haben auch mal so ein bisschen geguckt im Vorfeld, das ist ja eigentlich schon beim Zahnarzt unter anderem auch angesiedelt und wird aber, glaube ich, irgendwie nicht so ganz aktiv betrieben, in Anführungszeichen, oder läuft das so automatisch bei einer Untersuchung nebenher bei Herr Krupka zum Beispiel?
Also Krebsvorsorge, sprich das Erkennen von Veränderungen in der Mundhöhle, ist tatsächlich Leistungsinhalt beziehungsweise einfach Untersuchungsinhalt einer ganz regulären Vorsorgeuntersuchung. Mhm. Es werden ja nicht nur Zähne, Zahnfleisch und die entsprechenden Oberflächen angeschaut, sondern auch die Zunge, die Wange, die Lippe wird im Rahmen der zahnärztlichen Untersuchung ja begutachtet. Häufig ist es ja der Patient, der kommt und berichtet, er hat jetzt seit 4 Wochen eine Stelle an der Zunge, die nicht abheilt, die da, sei es mechanisch, weil er immer wieder drauf beißt oder durch eine Infektion, vielleicht eine Afte, immer wieder sich wund zeigt. Aber das sind tatsächlich Leistungsinhalte, die regulär mit zu erbringen sind.
Also ich fand das vielleicht einen ganz guten Punkt, wenn ich da noch einhaken darf von dir. Vielleicht kann man das auch den Hörern mitgeben. Jede Stelle im Mund, die 4 oder vielleicht maximal 6 Wochen wund bleibt, die muss kontrolliert werden. Also ich denke, diese Aussage, die fand ich super wichtig von dir, ja, weil da würden wir immer sagen, so 4, 6 Wochen, das ist was, das kann immer mal sein. Aber alles, was länger als 4, 6 Wochen besteht, wo man sagt, oh, das ist eine wunde Stelle, das ist eine offene Stelle, das muss unbedingt kontrolliert werden.
Ich glaube, ganz, ganz wichtige Geschichte, das ist, ne, dass, weil da haben ja viele Patienten, man guckt auf den Körper, auf die Leberflecken zum Beispiel oder so, ne, aber die wenigsten haben auf dem Schirm, dass ja eben auch auf unseren Schleimhäuten doch einiges passiert, wie Sie gerade richtig gesagt haben. Kommen wir nochmal vielleicht kurz zu einem, ich sage es mal eher so eitlem Thema. Wenn man guckt im Fernsehen, die Stars haben alle das strahlend weiße Lächeln. Nun gibt es ja heute in jedem Supermarkt auch ganz viele Zahncremes, die uns versprechen, dass wir danach 2-3 Mal putzen und wir haben das Lächeln wie George Clooney oder in meinem Fall vielleicht wie Julia Roberts, keine Ahnung. Gibt es denn wirklich Möglichkeiten, dass die Zähne von solchen Sachen heller werden oder ist das eher vielleicht sogar gar nicht gut für die Zähne?
Man muss ganz ehrlich sagen, ich habe da ein komplettes Kapitel dazu in meinem Buch dazu geschrieben. Das, was natürlich in Zahnpasten enthalten ist und was uns natürlich so ein bisschen vorgegaukelt wird, das können die allermeisten Zahnpasten nicht halten, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Die meisten, sie spielen so ein bisschen auf Weißmacher-Zahnpasten an. Ganz ehrlich, die meisten Weißmacher-Zahnpasten, die arbeiten wie Schmirgelpapier. Das bedeutet, also man kennt diese Küchenmilch für die Armaturen, ja. Das ist der Hintergrund. Ja, die haben also einen sehr hohen Anteil, wir nennen es Abrasionskörper. Und was sie dann einfach jeden Abend machen, sie putzen sich einfach mit Schmirgelpapier die Ablagerung auf den Zähnen ab und natürlich dann aber auch leider den gesunden Zahnschmelz. Es gibt mittlerweile ein bisschen neuere Entwicklungen. Manche enthalten jetzt Aktivkohle, ein paar enthalten sogar so oxidierende Farbstoffe, Blucovarin. Das könnte einen Effekt haben, aber ich sage immer, Also wenn Sie wirklich weißere Zähne haben wollen, dann machen Sie lieber ein professionelles Bleaching bei Ihrem Zahnarzt aus. Da wissen wir sehr genau, das macht eigentlich überhaupt keinen Schaden am Zahn, weil das nur die Farbpigmente oxidiert viel besser als dieses mechanische Bearbeiten der Zähne.
Wie oft kann man so ein Bleaching machen?
Also tatsächlich findet beim Bleachen im Zahn ein Verändern der vorhandenen Farbmoleküle statt, ohne dass der Zahn schmilzt, das heißt die feste Zahnsubstanz darunter leidet. Es wird kurzzeitig Wasser aus dem Zahn verdrängt, es lagert sich ein Wasserstoff mit ein, der da funktionell wirkt und das führt einfach zu einem Aufhellen der über die Jahre nachgedunkelten Zahnsubstanz. Ob das tatsächlich jedes Jahr neu vonnöten ist, weil der Patient mit so viel doch wieder färbenden Lebensmitteln, sei es den Genussmitteln wie dem Nikotin oder dem Rotwein in Berührung kommt, sei mal dahingestellt. Ist mit einer Zahnreinigung, also mit der professionellen Zahnreinigung, mit der Politur, dem Entfernen von oberflächlichen, aufgelagerten Verfärbungen nicht ausreichend Helligkeit zu erreichen, dann ist sicherlich das Bleichen eine zusätzliche Möglichkeit, dem Patienten wieder helle Zähne zu ermöglichen. Ich denke, ob das 2, 3, vielleicht auch mal 4 Jahre tatsächlich dann wirkt, ist ein bisschen dem Lebenswandel geschuldet.
Wie oft gehen Sie zum Zahnarzt? Also natürlich jeden Tag, ist schon klar, aber...
Wie oft lassen Sie die Kollegen in den Mund gucken, genau.
Also spätestens, wenn sich wieder irgendeine Stelle meldet, weil doch was empfindlich ist, dann lasse ich den Kollegen in der Praxis mal draufschauen. Wir sitzen an der Quelle, zur Not ein kleines Röntgenbild, das keinen großen Schaden setzt, ist schnell angefertigt und lässt vermeiden, dass die Karies, die ja auch durchaus bei uns mal passieren kann, sich da im Stillen und Heimlichen vorarbeitet.
Aber ich gebe schon ein bisschen zu, der Schuster hat oft die schlechtesten Leisten. Das ist leider so. In der Routine geht sowas manchmal immer unter. Wir haben jetzt mittlerweile beschlossen, dass wir mir einfach ganz reguläre Termine bei der Zahnreinigung bei uns geben, weil sonst macht man es einfach nicht. Ne? Okay. Und das Nächste ist, diese Termine sind dann auch wieder volatil. Das heißt, also dann ist auch ein ganz wichtiger Patient, der noch schnell einen Zahnreinigungstermin braucht und der kriegt dann halt meinen. Aber das ist ja eigentlich auch menschlich. Ne?
Okay. Das ist sehr nett von Ihnen. Bevor wir Sie jetzt wieder in die Praxis und auf die Patienten loslassen, vielleicht noch abschließendes Thema Fluorid. Bei der Zahnpflege, da hört man ja immer viel Pro und Contra. Können Sie uns das kurz noch sagen, ob das jetzt wichtig ist oder eher nicht?
Also ich würde sagen, es ist sogar das Wichtigste. Und die Diskussion ist eigentlich völlig hanebüchen, weil Fluorid, ja, natürlich kann man Fluorid überdosieren, aber das ist nur denkbar, wenn man Fluorid schluckt, bedeutet also über fluoridiertes Salz, vielleicht über Mineralwasser, über Trinkwasser. Zahnpasta spuckt man in der Regel aus. Und ich weiß nicht, was Sie machen, aber ich spucke meine Zahnpasta aus. Wir wissen, es gibt so viele Untersuchungen, dass Fluorid der entscheidende Stoff ist über die letzten 30 Jahre, der die Zahngesundheit so verbessert hat in Deutschland, in Europa. Also für mich gibt es keine zwei Meinungen. Ich würde sagen, Fluorid in der Zahnpasta ist alternativlos für den Erwachsenen. Beim Kindern müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen diskutieren. Da muss man schon aufpassen, weil die oft diese wohlschmeckenden Kinderzahnpasten schon manchmal gerne verschlucken. Da muss man mit der Dosierung extrem aufpassen. Für mich ist es einer der wichtigsten Pfeiler bei uns in der Zahnmedizin. Was sagst du dazu?
Ja, also auch ich sehe das tatsächlich ziemlich ähnlich. Auch Eltern, die genau mit diesen Fragestellungen auf uns zukommen, die eben nachfragen, ist das Fluorid notwendig? Ich möchte gerne Zahnpasta ohne Fluorid verwenden. Also zumindest die einmalige Nutzung am Tag, sprich am Abend, empfehle ich eigentlich tatsächlich auch den Eltern, die sagen, ich möchte aus Fluorid vermeiden. Die Entscheidung trifft in dem Moment das Elternpaar oder der Elternteil. Aber aus unserer Sicht ist dieses oberflächliche Einwirken von dem Fluorid in der Mundhöhle das, was tatsächlich den Nutzen bringt. Und den können wir über auch das regelmäßige Pflegen der Zahnoberflächen ohne eine fluoridhaltige Zahncreme nicht erreichen.
Finde ich ein ganz gutes Thema, das du nochmal angesprochen hast, Silvia, und das Sie beantwortet haben. Nachdem ja im Skisport beim Wachsen kein Fluor mehr zugelassen wird. Und viele vielleicht sagen, na ja, wenn es beim Skifahren, beim Wachsen das Fluor nicht mehr gut ist, dann ist es auch nicht für meine Zähne gut. Also es ist zwar Fluorid, ist zwar ein bisschen was anderes, aber es klingt so ähnlich, damit man das einfach nur mal klarstellt. Das sind unterschiedliche Paar Schuhe, die natürlich ganz unterschiedlich zu betrachten sind. Ne?
Also wir hatten selten so viel Spaß beim Zahnarzt. Michi, du wahrscheinlich noch mehr als ich.
Ja gut, ich muss ja ganz ehrlich, ich sage, also Entschuldigung, da muss ich nochmal schnell einhaken. Also ich bin ja schon so ausgerichtet, dass ich sage, ich gehe ja zum Zahnarzt, weil ich weiß, dass er mir hilft. Punkt.
Sehr
Also das ist
weise.
so meine Grundeinstellung. Die zweite Grundeinstellung, die ich habe zum Thema Zahnarzt, ist, es sind grundsätzlich, klar, gibt es langwierige Prozesse, die eventuell beim Einwachsen eines Implantates oder sowas dann zu berücksichtigen sind. Aber die eigentliche Behandlung ist ein minimaler Zeitabschnitt meines Lebens. So gehe ich auch zum Zahnarzt. Das ist für mich so ein Gedanke, den ich ganz gerne mal weitergeben möchte. Also das sind Dinge, wenn ich eine Stunde dort bin und das hochrechne, wie oft ich eine Stunde beim Zahnarzt bin, dann ist es relativ wenig von meiner Gesamtzeit, die ich dort verbringe. Und die kann man dann auch überstehen. Und genauso ist es bei mir auch mit der Zahnreinigung. Also wenn ich eine professionelle Reinigung machen lasse, klar sagt jeder, so toll ist es natürlich nicht unbedingt, da eine Stunde den Mund aufzumachen und da rumkratzen Ultraschall und alles machen zu lassen. Aber es ist auch ein sehr guter kurzer Abschnitt einfach. Und das ist so meine persönliche Einstellung
Und ein
dazu.
Gewinn an Lebensqualität im Nachgang, wenn wir alles
Genau.
richtig machen. Aber wie gesagt, wer das Ganze nochmal vertiefen möchte, auf den Zahn gefühlt, gibt es als Buch von Professor Dr. Stefan Fickel. Und da können Sie dann wirklich nochmal ganz, ganz vieles gut verständlich auch rund um dieses Thema Zahngesundheit, Zahnpflege und was es alles so Neues gibt, nochmal nachlesen.
Ja, wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke
Ja,
sehr.
hat uns auch sehr viel Spaß gemacht.
Und hört mal rein, wenn es fertig ist. Sowohl alle, die hier sind, wir haben noch ein paar andere Folgen, da könnt ihr gerne reinhören, oder eben die aktuelle gerade. Ein Wunsch an Sie und natürlich an alle anderen, die zuhören. Bleiben Sie
Gesund und
happy.
Gesund und happy. Der Präventions- und Gesundheitspodcast 50 plus.